Während wir das eine Lied, du großer Gott, gesungen haben, hatte ich einfach den Eindruck, so stark, dass Gott mir aufs Herz legt, zu sagen, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe ist. Unwandelbar, unveränderlich. Und dass wir uns durch nichts und niemanden irgendetwas sagen lassen sollen, dass Gott sich in irgendeiner Weise verändern würde. Und dass wir an der geoffenbarten Wahrheit des Wortes Gottes festhalten dürfen. Es ist nicht eines Menschen Wort, es ist Gottes Wort. Und wir sollen uns festhalten als das, wo Gott sich geoffenbart hat. Und wo er möchte, dass wir daran festhalten als etwas, als das prophetische Wort, was unverrückbar gilt. Und wir einen sicheren Ort haben für unsere Seelen. Natürlich, Jesus ist das Fleisch gewordene, geoffenbarte Wort, das letztendlich unser Anker, das Anker unserer Seele in den Himmel ist. Aber es ist auch das schriftgewordene Wort Gottes, wo Jesus letztendlich sich in die Schrift inkarniert hat, wo er möchte, dass wir es auch ernst nehmen und uns nicht irre machen lassen. Das einfach zum Anfang, weil ich einfach denke, das ist ein wesentlicher Punkt. Das andere ist, du kannst in dieser Gemeinde sagen, was du willst. Die Leute machen doch, was sie wollen. Ich hatte Thomas gesagt, am Ende vom Gottesdienst. Aber
die Leute haben schon,
die
sind verrückt geworden.
Ja. Ihr seid ja alle lieb. Und ich habe euch auch alle lieb. Und ich habe schon gemerkt, alle wollten. Aber eigentlich, ich meine, Gottesdienst ist, wir zuallererst für Gott, oder? Auch wenn manche von euch hier sind, weil sie an meinem Geburtstag Anteil nehmen wollen. Aber letztendlich, der Gottesdienst ist für Gott. Und so möchte ich es auch beibehalten. Im Moment machen wir als Gemeinde uns Gedanken, wohin wir uns eigentlich bewegen wollen, was wir erreichen wollen und wie wir das erreichen wollen, was wir erreichen wollen, auf welcher Grundlage wir das machen wollen. Und deshalb unterhalten wir uns über Vision und Werte. Was ist eigentlich das, wohin wir gehen? Und die haben wir uns nicht einfach aus den Rippen geschnitten, sondern wir wollen Teil sein von Relational Mission, von New Frontiers, wo wir immer dazugehört haben als Gemeinde, zu diesem Netzwerk. Und wir wollen diese Werte, die unsere apostolischen Leiter ein Stück weit zusammenkondensiert haben aus all dem, was uns wichtig ist, diese Werte wollen wir auch selber als Gemeinde leben. Und da ist so, das ist das Vision Statement. Weltweit wollen wir fruchtbar sein, alle Grenzen zu überschreiten, um die Nation zu erreichen, jünger zu machen und lokal geführte Gemeinden zu gründen. Das ist im Prinzip, könnte das ein Allerweltsstatement sein von jeder Gemeinde, aber es ist ein Statement, was auch eine klare Vorstellung hat, was da passieren soll. Nämlich, die Ziele sollen sein, global bis zum Jahr 2030, auf 5 Kontinenten 30 Gemeinden zu gründen. Im Vereinigten Königreich bis zum Jahr 2040 100 Gemeinden zu gründen. In jedem europäischen Land in der EU bis zum Jahr 2050 20 Gemeinden zu gründen, die sich selber wieder replizieren. Das ist eine Riesenherausforderung, Riesenaufgabe. Und deshalb ist die Frage, wie machen wir denn das? Und da waren dann so Stichpunkte wie Familie, Gemeinde als Familie, Gemeinde, die auch Neuland betrifft, nicht sesshaft wird, neue Familien gründet, ganzheitlich ihren Gemeindeauftrag versteht, für eine zerbrochene Welt arbeitet, wo sich die Gemeinde im Gebet vieler zusammenfindet, um das Anliegen wirklich auch umzusetzen, dafür einzustehen vor Gott. Eine Gemeinde, die den Einzelnen hilft, ihr Erbe einzunehmen, wo jeder ein Zeuge ist und wo jeder geistgeführt sein Leben als Christ lebt. Das ist im Prinzip das, wie wir das machen wollen. Und heute sind wir im Prinzip bei diesen Punkten. also eine ganze Haufe. Beim ersten Teil habe ich die Familie betrachtet, etwas länger. Heute werden wir uns unterschiedliche Punkte anschauen. Und ich hoffe, dass diejenigen, die die letzte Predigt gehört haben, und wenn ihr sie mal nachhören wollt, die ihr sie noch nicht gehört habt, sie ist auf dem Internet zu haben, da habe ich auch so Selbstbewertungsfragen oder Aussagen gemacht und ich hoffe, ihr habt alle davon einen Nutzen gehabt. Ich habe auch ein Feedback gekriegt und einige Anregungen. Und auf die will ich zuerst mal eingehen. Eine Anregung war, ich, Eugen, soll doch etwas mehr von meinen Emotionen zeigen. Etwas mehr von meinem, das, was in mir ist, was in mir brodelt, so euch teilhaben lassen. Und ich versuche das so gut es geht, aber manchmal ist natürlich so eine Geschichte. Man weiß selber nicht so ganz, welche Emotionen noch in einem stecken. Und das kann dann eine durchaus interessante Geschichte werden. Also ich versuche mein Bestes, aber ja. Ein anderer Gedanke war der hat mehr praktische Konsequenzen, nämlich der, wenn wir Familie leben wollen, dann müssen wir zum Beispiel beim Thema Kommunikation arbeiten. Was meine ich damit? Dass wir im Gottesdienst, im Hauskreis oder wann immer wir zusammen sind, dass wir versuchen, so zu reden, dass wir verstanden werden. Das kann bedeuten für den einen, dass er wirklich versucht, klar zu reden. Ja, manchmal sind wir so Nuschler, die dann ein bisschen in ihren Bart so reinnuscheln. Und dann, wenn wir zusammen sind, dass wir so reden, klar reden, dass der andere uns versteht. Dass wir auch laut genug reden, dass wir verstanden werden. Manche von euch, die kommen nach vorne, wollen etwas teilen und dann wird ihnen das Mikrofon vor die Nase gehalten und dann hören sie sich und dann erschrecken sie. Und dann wird hinten nachgeregelt und dann wird es wieder lauter und noch weiter weg geht das Mikrofon, weil man es nicht mag, so laut zu reden. Aber es ist wichtig, dass wir einander verstehen, dass wir einander akustisch hören. Wir haben nicht die optimale Akustik hier drin, gebe ich gerne zu. Und dann kommt noch etwas dazu, dass wir leben im Dreiländereck und da hat jeder so seinen speziellen Dialekt. Bei mir scheint da auch noch irgendwie durch mein schwäbisch-alemannischer Dialekt, dass wir uns bemühen, auf Hochdeutsch zu reden, damit diejenigen, die einen fremdsprachlichen Hintergrund haben, uns verstehen. Und manche sind tatsächlich fremdsprachlich im eigenen Land. Ja, wenn da so ein Icke daherkommt aus Berlin, der versteht uns nicht, wenn wir da alemannisch reden. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns mitteilen, dass wir auch in einer verständlichen Sprache reden. Und es wäre die Lingua Franca, ist das Hochdeutsch in Deutschland. Und deshalb wäre es gut, wenn wir das probieren. Also man kann es ja wenigstens probieren, oder? Das hilft vor allen Dingen, und das ist ja eigentlich eine schöne Sache, unsere Gesellschaft hat immer mehr ältere Menschen. Wir alle werden älter. Ja? Mich habt ihr heute jetzt eben in den 60er-Kreis dann willkommen geheißen und so. Und da lässt das Gehör nach. Und da ist es umso wichtiger. Also bei mir ist es noch gut. Ja? Ich mache all das, was man nicht tun soll. Ich benutze täglich meine Q-Tips und versuche, meine Ohren sauber zu halten, damit ich euch höre. Sollen wir eigentlich nicht machen. Bis jetzt höre ich euch noch. Und wir es auch weiterhin. Aber wir müssen uns bemühen, insbesondere für unsere älteren Gemeindeglieder, Gäste etc., dass wir für sie so reden, dass sie uns verstehen. Und wenn man mit Hörgerät unterwegs ist, dann ist eine starke Geräuschpegel dann umso schwieriger, dass man etwas wahrnimmt. Also von daher bitte ich euch, lade ich euch ein, wir wollen Gemeindefamilie sein, dann helft uns allen bei der Kommunikation. In Römer 8,26 lesen wir, ebenso aber nimmt auch der Geist, also der Geist Gottes, sich unserer Schwachheit an. Da geht es ums Gebet. Nun ist es so, wenn der Geist Gottes sich unserer Schwachheit annimmt, dann sagt er nicht, also hör mal, jetzt reiß dich mal zusammen, streng dich an, wenn du wirklich willst, dann schaffst du das und dann verstehst du den anderen und dann musst du nicht rummeckern. Ja, der Geist Gottes sagt, hey, ich kenne deine Schwachheit, ich kenne dein Unvermögen an diesem Punkt, in dieser Situation, lass dir helfen, lass dir von mir helfen. Und ich denke, wenn der Geist Gottes uns helfen möchte, uns in unserer Schwachheit helfen möchte und er in uns Christen lebt, dann bin ich davon überzeugt, dass er auch möchte, dass wir die Schwachheit der anderen ihnen helfen. Dass wir nicht urteilen über sie, sondern, hey, ich weiß, du kannst es nicht oder du verstehst es nicht. Ich will dir helfen, mich zu verstehen. Ich will dir an dem Punkt helfen, ich will dir an dem Punkt helfen. Und dann können wir auch miteinander, Gemeinde, Familie, tatsächlich leben. Ich habe schon gesagt, es kommen jetzt noch einige Punkte. Ein weiterer Punkt ist, Gemeinde gründen, indem wir Pionierarbeit in Neuland anstreben, das heißt dem Drang zur Sesshaftwerdung widerstehen. Gründung neuer Familien. Und ich muss sagen, ich freue mich über all die Kinder hier. Je mehr, desto besser. Wenn es wuselt, dann ist es umso besser. Kannst du mal geschwind mich runter? Um Schutz für euch, sonst haut es euch in die Ohren. Aber als junge Familien hat man auch ein Stück weit die Tendenz, sesshaft zu werden. Weil man ist nicht nur ein Ehepaar, sondern man hat Kinder, der Haushalt verdoppelt sich schlagartig ums Doppelte, wenn nicht ums Dreifache, je nachdem wie viele Kinder kommen. Und da will man möglichst die nächsten 10 Jahre, vielleicht für den Rest des Lebens nicht mehr umziehen müssen und den ganzen Plunder nochmal in die Hand nehmen müssen. Bergers haben es gerade gestern schmerzvoll erlebt. Das ist verständlich, dass man da nicht unbedingt ständig irgendwie so auf gepackten Koffern leben möchte. Trotzdem haben Hepler sich im Jahre 1989 aufgemacht, um nach England zu gehen, um dort von den Frontiers und den Gemeinden dort, wie die zusammenarbeiten, wie die zusammenleben, wie das alles funktioniert, zu lernen. So wie Franks damals und wie andere auch. Und wir sind mit 2 Kindern, alles zusammengepackt in einen kleinen Golf, reingepackt und draufgepackt, der hat fast die Beine gespreizt. Und wir haben mitgekriegt, wir sind schwanger mit Josia, das heißt noch Schwangerschaftsklamotten mit dazu, Winters wie Sommers. Und wir sind gegangen. Und nach dieser Zeit war die Frage, wohin wollen wir? Und wir waren bereit zu gehen, wohin Gott will. Wir wollten verfügbar sein. Wir wollten nicht sesshaft werden. Und wir haben Gott gefragt, wo willst du uns hinhaben? Und oh Wunder, er hat uns nach Weil am Rhein geschickt. Wo wir doch so gerne in die weite Welt hinausgegangen wären. Neulich habe ich mich wieder gefragt, wo willst du uns hinhaben? Im Sabbatical. Wo willst du uns hinhaben? Ist das jetzt noch eher der Platz? Oder hast du was anderes vor? Und der Traum von der großen, weiten Welt, den träume ich immer noch. Aber er sagt, nein, du gehst nirgendwo hin, du bleibst hier. Trotzdem werde ich ihm diese Frage immer wieder stellen. Gott, ist es noch dran? Ist das noch mein Platz? Oder hast du einen anderen Platz für mich? Nicht, weil ich hier weg will. Dieser Platz ist der Traum meiner schlaflosen Füße. Dieser Platz ist das, wo ich sein will. Ich will gar nicht weg. Aber was ich will verfügbar sein für Gott. Ich will, dass wenn er sagt, geh, dann will ich bereit sein zu gehen. Und ich will es tun können mit gutem Gewissen, auch weil ich es euch gesagt habe. Und ich will es auch tun, um euretwillen, damit ihr seht, selbst der Pastor der leitende Älteste, wie man das auch nennen mag, das Pastor machen wir mal auf die Seite, leitende Älteste, der ist genauso bereit, wie ich eigentlich bereit sein möchte. Und ich hoffe, ihr habt dieses Verlangen, von Gott gebraucht zu werden und bereit zu sein, euch senden zu lassen. Wenn wir für Gott verfügbar sind, dann kann er uns auch aus der gewohnten und geliebten Gemeindefamilie heraussenden, um eine neue Gemeinde zu gründen. Im Natürlichen ist eine neue Familie, ja, ein Ehepaar ist schon ein Abenteuer. Und wenn man dann noch Kinder kriegt, das ist ein Abenteuer hoch 2, 3. Das Leben wird komplizierter, es ist alles Neuland. Ja. Als Familie mit Kindern lebt man ständig im Neuland. Jeder Tag ist anders. Manches, das, was man erlebt, gerade mit dem ersten Kind, erlebt man mit dem ersten Kind zum ersten Mal. Und dann hat man die Illusion, dass mit dem ersten Kind man die Lektion gelernt hat, dann kommt das zweite und das dritte und es ist alles anders, was man bisher gedacht hat, wie es funktioniert. Neuland. Eine neue Gemeinde ist auch immer Neuland und wenn sie dann noch in einem Gebiet startet, wo es noch keine oder keine unserer Art gibt, dann ist es umso mehr Neuland. Im Normalfall will ein Ehepaar Kinder haben, selbst wenn es nebendran Kinder hat. Ja, da sagen die Eheleute nicht, oh, es hat hier ja schon Kinder. Ich glaube, wir verzichten auf Kinder, weil wir wollen den anderen Kindern ja nicht den Platz wegnehmen. Deshalb verzichten wir. Nein, jedes Ehepaar möchte sich im Prinzip durch Kinder auch irgendwo weitergeben. Und so ist es im Prinzip auch im geistlichen Bereich mit Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde möchte eigentlich ihre Gene weitergeben. Sie möchte neue Kinder haben. Sie möchte einen Ableger haben, neue Familie gründen. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Die Armen stärken und die Gemeinde in allen Lebensbereichen ausrüsten. Das heißt, Gemeinde für eine zerbrochene Welt. Und wenn Gemeinde eine Familie ist, dann ist genau das auch das, was passiert. In der Gemeinde gibt es irgendwo immer Leute, die bedürftig sind, die an der gebrochenen Welt auch mitleiden. Mit Krankheit, mit Verlust, mit Schmerzen, mit Enttäuschung und so weiter. Und deshalb ist es gut, wenn man da anfängt. Paulus sagt, dass wir Gutes tun sollen, zuallererst an des Glaubens Genossen. Aber da bleibt es ja nicht stehen. Denn wenn man das tut, wenn man anfängt, füreinander Sorge zu tragen, stellt man fest, man entwickelt vielleicht ein Werkzeug in der Gemeinde, eine Gruppe, die sich bildet, um Bedürftigen zu helfen. Kranken, Notleidenden, Bettlägerigen etc. Da entsteht eine Arbeitsgruppe und da merkt man, das ist eigentlich ein Werkzeug, was man benutzen kann. Aber dieses Werkzeug, da merken dann die Einzelnen auch, oh, das ist ja meine Begabung, darin gehe ich ja richtig auf, das erfüllt mich mit Freude. Und so sind zwei Entdeckungen gemacht, wir haben ein Werkzeug und das ist meine Begabung. Und dann bleibt diese Begabung nicht einfach nur stehen, weil die Not dann mal gelindert oder behoben ist, sondern dann kommt die Entdeckung, oh, wir könnten ja eigentlich mit diesem Werkzeug, mit dieser Begabung könnten wir auch anderen dienen. Und schon richtet sich der Blick nach außen und wird eben für mehr Leute wirksam, wird ein Stück weit auch ein missionarisch-evangelistisches Instrument. Werden alle in diesem Bereich mitarbeiten? Nein. Insbesondere diejenigen werden darin mitarbeiten, die bei sich diese Begabung entdecken und sie annehmen. Aber die Gemeinde muss dann trotz alledem mit das tragen, wenn dann die Notleidenden in die Gemeinde kommen, wenn die Bedürftigen kommen, dann wird die Gemeinde sie mittragen, wird mit ihnen feiern und traurig sein, sie wird sie mit beköstigen, mit versorgen, vielleicht beim Umzug mithelfen, was auch immer. Wir hatten mal eine Phase, in der man der Meinung war, dass wir Sozialarbeit machen müssten, statt ein Gemeindegebäude bauen. Heute sind wir froh, dass wir auch ein Gebäude haben, in das zum Beispiel die frühere Sozialarbeit Mosaik migriert werden konnte, eine Heimat fand, wo diese Arbeit keine Heimat mehr hatte, keine Räume mehr hatte. Die Dinge haben sich gewandelt in der Zwischenzeit, aber das war gut, einen Platz zu haben, wo man hingehen konnte. Heute sind wir froh, dass wir ein Gebäude haben, in dem ein mehr oder weniger ständig besetztes Büro ist, wo jemand anzutreffen ist, den man um Hilfe bitten kann, wo man anrufen kann, kann ich vorbeikommen, ich brauche Hilfe. Wir sind froh, dass wir hier einen Ort haben, wo man sich sogar zum Mittagessen und zum Frühstück treffen kann, wenn man keinen anderen Ort zur Verfügung hat. Aber wenn die zerbrochene Welt auch viele Schattierungen hat, und das hat sie, ja, die zerbrochene Welt ist nicht nur da, wo es offensichtlich ist, die kann sich auch hinter einer 2 oder 10 Millionen Villa-Mauer verbergen, wo die neuesten Porsche-Modelle davor stehen. Da kann genauso die zerbrochene Welt drin leben. Aber sie ist sehr oft da, wo sie eben auch sichtbar ist. Wo die Not offensichtlich ist, wo die Menschen auf Hilfe tatsächlich angewiesen sind. Und diese Hilfe können nicht nur 2, 3 leisten, da braucht es die Gemeinde. Die wenigsten im gelegentlichen Zuarbeiten, im Mitdenken, im Mitkochen, im Mitteilen, im Gebet, das mitträgt. Und wenn es ums Gebet geht, kommen wir dann schon zum weiteren Punkt. Dringendes und immer größer werdendes gemeinsames Gebet für die Ausbreitung des Königreichs koordinieren. Das Gebet vieler, davon gibt es ein Buch, geschrieben von Mike Betts, kann man sich hier erstehen. Und das ist die Idee, dass je mehr für diese Anliegen beten, umso mehr wird auch geschehen, weil Gott sich gerne bitten lässt, weil Gott gerne handelt. Ein Merkmal der Gemeinde in Jerusalem war, dass sie viel vom Gebet vieler gehalten hat. Dass sie sich täglich versammelt hat zum Gebet. Und sie versammelten sich auch bei besonderen Anlässen, als Petrus und Johannes im Knast landen und die Gefahr bestand, dass sie auch um einen Kopf kürzer gemacht würden, wie der Kollege Jakobus. Da hat die Gemeinde Sturm gebetet, damit sie wieder frei gelassen werden. Und sie sind freigelassen worden. Helmut hat es gesagt. Wir haben letzten Sonntag für Michael gebetet und er kam wieder frei. Beten wir, dass er im Land bleiben kann, dass er die Arbeit fortsetzen kann. Wir sind dankbar für alle Gebetstreffen und Gebetsketten, die Gebetskette, die stattfindet. Aber einmal sind es Frauengebet, einmal ist es ein Frühgebet, da können auch nicht alle sein. Einmal ist die Gebetskette, da sind ein paar drin. Wir haben aber auch das Freitagsgebet und ich möchte das wirklich mal so sagen. Wir haben nicht viele Gemeindeveranstaltungen außerhalb vom Gottesdienst durchs Jahr durch. Es sind 12 Family Meetings und es sind wie viele Freitagsgebete sind auf dem Zettel? 6 bis 8 im Jahr. Wir könnten, wenn wir wollten, das zu unserer persönlichen Priorität machen. Zu sagen, ich will bei diesem Freitagsgebet, ich will dabei sein. Ich will mit meiner Gemeinde zusammen beten für das, was uns beschäftigt, für das, was uns wichtig ist. Und ich lade euch dazu ein. Ich bin jedes Mal ermutigt, ich bin jedes Mal inspiriert, wenn ich da gewesen bin. Und es würde einen riesen Unterschied machen, davon bin ich überzeugt. Kommen wir zum Weiteren. Jedes Gemeindeglied mobilisieren, um ein dynamisches Zeugnis Christi durch Worte, Werke und Wunder zu sein. Das heißt, jeder ist ein Zeuge. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nicht jeder Christ ein Evangelist ist. Jetzt könnt ihr mich dafür steinigen. Wer holt die ersten Steine? Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder Christ ein Zeuge ist. Evangelist ist man, wenn man die Gabe der Evangelisation hat und wenn man die Salbung zur Evangelisation hat und wenn man dann den Dienst des Evangelisten hat, dann ist man Evangelist. Hat nicht jeder. Kann sich jeder danach ausstrecken, wie nach vielen anderen Gaben auch, aber wird wahrscheinlich nicht jeder so haben. Ich habe sie leider nicht. Und damit muss ich leben. Ich brauche euch, die ihr Evangelisten seid, dass ihr das Werk des Evangelisten tut. Was ich tun kann, das tue ich jetzt gerade. Ich glaube nicht nur, dass jeder Christenevangelist ist, Zeuge ist, ich glaube auch, dass ihr Zeugen seid. Ihr seid auf unterschiedliche Weise Zeugen. Viele von uns erzählen zumindest zum Beispiel davon, dass sie Christ sind, dass sie in eine Gemeinde gehen, dass sie in den Gottesdienst gehen, jeden Sonntag. Das ist schon ein Zeugnis. In einer Welt, wo das nicht mehr selbstverständlich ist. Aber ich glaube, und da fange ich bei mir an, ich glaube, dass wir etwas halbherzige und verzagte Zeugen sind. Einerseits wollen wir schon, dass Menschen Jesus kennenlernen und errettet werden. Andererseits versäumen wir es dann, davon zu reden, dass sie und wie sie gerettet werden müssen. Wir schwärmen ihnen von unserer Arche vor. Wie toll diese Arche ist, wie viel Zeit wir da verbringen, was wir da alles schon hineingebaut haben in diese Arche und was man da alles erleben kann in dieser Arche. Und manchmal kommen die Leute tatsächlich in diese Arche, um zu gucken, was wir denn machen. Und sie gehen wieder und sind so unverändert wie vorher. Wir versäumen es ihnen zu sagen, dass diese Arche das einzige Gefährt ist, das sie vor dem sicheren Tod bewahren kann. Dass man in diese Arche nur kommt, wenn man eine Mitfahrerlaubnis hat. Und dass diese Mitfahrerlaubnis darin besteht, dass wir Jesu stellvertretenden Opfertod für unsere Sünden, für unser Leben in Anspruch nehmen und sein Opfer für uns zu eigen machen. Dadurch werden wir dann gerettet. Zum Zeuge sein gehört natürlich auch, dass wir etwas Wichtiges erlebt haben. Ja, ein Zeuge ist jemand, der etwas gehört, gesehen und erlebt hat, was für ein Sachverhalt wichtig ist. Und ich bin sicher, dass jeder von euch, die ihr euch Christ nennt, etwas gesehen, gehört und erlebt habt, wovon ihr Zeuge sein könnt. Und es ist wahrscheinlich kürzeren Datums, als ihr euch je vorstellen könnt. Das ist nicht nur da, wo ihr vor 20, 30, 40 Jahren euer Leben Jesus übergeben habt und dann euer Leben mit Jesus begonnen habt. Das ist da, wo ihr das letzte Mal Jesu Vergebung in eurem Leben praktisch erlebt habt. Wo euer Gewissen, wo euer Inneres, wo der Geist Gottes euch angeklagt hat und euch eure Sünden gezeigt hat und euch gesagt hat, das war ein Griff in die Toilette. Und ihr merkt, dass es ein Griff in die Toilette war. Und ihr darunter leidet, dass ihr das gemacht habt. Und ihr keine Ruhe mehr findet. Und ihr dann zu Jesus gegangen seid, um ihn um Vergebung zu bitten. Und erlebt hat, wie sich mit diesem Bekenntnis vor Jesus euer Herz wieder erheben konnte und ihr wieder durchatmen konntet und wusstet, jetzt bin ich wieder frei von Schuld. Das wäre zum Beispiel etwas, was ihr morgen erzählen könnt. Nichts Spektakuläres, aber in dem Moment etwas Fundamentales. Ein weiterer Punkt ist, Männer, Frauen und zukünftige Generationen in ihr volles Erbe in Christus führen, Söhne und Töchter großziehen. Was ist das volle Erbe? Nach meinem Verständnis und dem Verständnis der Schrift ist das volle Erbe die volle Erbberechtigung. Dass ich total erbberechtigt bin, das Erbe wirklich anzutreten, mir niemand und nichts dieses Erbe streitig machen kann. Das ist die Leute in das Erbe hineinführen. Und das setzt Kindschaft voraus zum Beispiel. Wenn wir die Menschen in das volle Erbe Gottes hineinsetzen wollen, dann müssen wir ihnen helfen, die Kindschaft für sich anzunehmen, sie zu entdecken und festzuhalten. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen den Kirchen den Rücken kehren, bezeichnen sich immer weniger Menschen natürlich Christen, oder? Nun, das ist einerseits in gewisser Weise eine betrübliche Sache. Ja, es ist eine traurige Realität. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Riesenchance. Die Leute leben nicht mehr in der Illusion, nur weil sie als Kind getauft worden, in eine Kirche hineingetauft worden sind und zu dieser Kirche nun gehören, dass sie deshalb auch Christen sind, weil sie ja nicht mehr als Kind getauft werden und nicht mehr einer Kirche zugezählt werden. Deshalb erliegen sie auch nicht der Illusion, dass sie Christen sind, oder? Das heißt, wir müssen ihnen nicht mehr aufzeigen, der weiß, es gibt Namenschristen, es gibt richtige Christen, ja, entweder Christ oder nicht Christ. Ja. Wir können ihnen sagen, du weißt, dass du nicht Christ bist, weil du zu keiner Kirche gehörst, weil du nicht an den Gott der Christen glaubst. Lass mir doch erzählen, an was wir glauben. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendjemandem irgendetwas abspricht, sondern dass man einfach die Fakten ernst nimmt und auf diesen aufbauend etwas weitergibt. Wir müssen in einer zunehmend weniger den Menschen den Unterschied von Nicht-Christ und Christ weiterbringen. Wirkliche Christen haben in sich das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass sie Kinder Gottes sind. Und natürlich müssen wir den Menschen helfen, diese Gewissheit der Gotteskindschaft zu bekommen. Und dazu braucht es die Botschaft der Gnade, dass Gott ein gnädiger Gott ist, Ja, viele Menschen leben, haben den Eindruck, Gott ist einfach nur böse auf uns, er macht fix und alle mit uns. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat seine Gnade in Jesus Christus gezeigt. Wir müssen ihnen nicht sagen, Gott ist zornig. Das ist das, was ihnen schon lange erzählt worden ist. Wir müssen ihnen sagen, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Wir müssen ihnen sagen, dass Gott eine Errettung für sie zubereitet hat, die sie nur in Anspruch nehmen müssen, dass er sie erretten will. Und dann hilft es diesem Erretteten, dass er auch das Evangelium zum Leben im Heil hört. Ja, dass wir ihm helfen zu sehen, was es denn eigentlich bedeutet, wenn man Christ geworden ist, wie das Leben dann aussehen kann und wie Gott einem da helfen will und es auch tut. Wir leben in einer Zeit der immensen Verwirrung. Inzwischen können selbst biologische Tatsachen, die ich hier vor mir sehe, den Unterschied zwischen Mann und Frau, diese Tatsachen können wir nicht mehr als Wahrheit, als allgemeingültige Wahrheiten einfach so annehmen. Wir tun es noch, aber die Gesellschaft weigert sich zunehmend, diese Tatsachen ernst zu nehmen. Das heißt, es wächst eine Generation heran, in der die Wahrheit durch den Relativismus plattgewalzt wird. Und wie soll da in einer solchen Zeit, wo die Wahrheit relativiert wird, wo alles möglich ist und alles wahr sein kann, wie soll da irgendjemand Orientierung haben? Das Wort Gottes ist ein unschätzbarer Schatz, den wir bekommen haben. Einer Welt, in der die Orientierungslosigkeit immer mehr zunehmen wird, wieder Orientierung zu geben. Und es fängt damit an, dass wir ihr sagen, wie man gerettet werden kann, wie man Frieden mit Gott bekommen kann, wie man heil in seinem Innern werden kann, auf der Tatsache dessen, was das Wort Gottes uns mitteilt. Die Frage ist also, leben wir das Wort Gottes? Kennen wir es nicht nur, so ungefähr, die wichtigsten Kapitel in den Evangelien, den 1. Korintherbrief, Kapitel 12 bis 14, das 13 mittendrin ganz wichtig, wo es um die Liebe geht, das kennen alle Christen, und dann noch ein paar nette Kapitelchen dazu. Kennen wir die ganze Schrift und leben wir sie auch? Wenden wir es an? Setzen wir das, was wir gehört und gelesen haben, um? Was werdet ihr tun, wenn ihr heute aus diesem Raum rausgeht? Was werdet ihr tun mit dem, was ihr gehört habt, was Gott euch gesagt hat durch sein Wort? Und geben wir es weiter? Geben wir es als Orientierung, als Licht, als Leuchtturm? Geben wir es weiter als etwas, was den Leuten wirklich helfen kann, ihr Leben zu meistern? Ich lade euch ein, mehr mit Gottes Wort Zeit zu verbringen. Und das muss ich mir immer wieder selber sagen. Ja, ich habe neulich einmal gesagt, ich wäre so ein Serienjunkie. Und das ist die Gefahr, dass man sich eine Serie reinzieht und noch eine Folge. Statt dass man früher ins Bett geht, dann kommt man früher raus und dann kann man auch mal in der Bibel lesen wieder. Kommen wir zum letzten Teil. Alle Gläubigen inspirieren, auf den Heiligen Geist zu hören und dann mutig, gehorsam zu handeln. Das ist ja eigentlich der zweite Teil vom Evangelium. Jesus rettet, Jesus erlöst, Jesus macht uns zu neuen Kreaturen, zu Söhnen Gottes, und der Heilige Geist, der kommt und hilft uns jetzt in dieser neuen Kreatur, in dieser neuen Natur zu leben und das all das zu tun, was Gott eigentlich mit unserem Leben vorhat, wozu uns gerettet hat. Der Heilige Geist will uns helfen, dass seine Früchte, das heißt der Kern seines Wesens, in uns heranwächst. Dass das Wesen des Heiligen Geistes uns immer mehr erfüllt, unser Denken und Fühlen und Handeln prägt. Dass wir werden, so wie er. Deshalb will er uns leiten, lehren, erinnern, ermutigen und anleiten. Insbesondere seine Gaben anzunehmen und sie zu gebrauchen. Damit er das aber kann, bedarf es einer fundamentalen Voraussetzung. Nämlich der, dass wir hören. Er kann uns nur leiten, nur lehren, nur erinnern, nur ermutigen, nur anleiten, wenn wir lernen, auf ihn zu hören. Wer von euch meint, ohne den Heiligen Geist auszukommen? Nein? Niemand? Dachte ich mir. Musste ich kein großer Prophet sein. Dann frage ich dich, ist das Hören auf den Heiligen Geist für dich zur Realität geworden? Und bist du gewohnt, auf ihn zu hören? Und wie wirkt sich das aus? Oder wie machst du das? Und wenn du sagen musst, ja, ich würde gern mehr vom Heiligen Geist hören, ich habe noch nie wirklich so richtig für mich gehört, dann lade ich dich ein. Dann sag dem Heiligen Geist, Heiliger Geist, hilf mir, deine Stimme zu hören und zu verstehen, was du mir sagst. Heiliger Geist, hilf mir, das zu tun, was du mir sagst. Gib mir ein gehorsames Herz, es zu tun. Können wir das gemeinsam mal machen? Für die, die wollen, natürlich nur. Ja, ich will niemanden vergewaltigen. Aber vielleicht können wir aufstehen. Ich bin am Ende ziemlich gleich. Können wir aufstehen. Und wer das sagen möchte. Oh. Ich dachte, ich hätte das auf dem Slide. Ist nicht da, macht nichts. Dann lese ich es vor. Und wer es mag, kann es mitbeten. Heiliger Geist, hilf mir, deine Stimme zu hören und zu verstehen. Heiliger Geist, hilf mir, das zu tun, was du mir sagst. Amen. Und wenn du den Heiligen Geist einlädst, dein Führer, dein Lehrer und dein Unterstützer zu sein, dann wird er das gerne sein. Garantiere ich euch. Ja, man kann nichts Besseres und nichts Effektiveres tun, als den Heiligen Geist in sein Leben einladen und ihm zu sagen, du hast alle Freiheiten, die du haben willst. Dann wird er dich womöglich in ein neues Land führen. Dann wird er dich gebrauchen, der zerbrochenen Welt Jesu Heil zu bringen, in Wort und Tat. Dann wird er dich in dein volles Erbe führen. Du wirst von ihm hören, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das wird er dir sagen, weil Gott es ihn sagen lässt, weil der Vater es ihn sagen lässt und der Heilige Geist ist Gott und er hört von Gott, dem Vater und gibt es an uns weiter und will, dass du das genauso hörst und weißt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Er wird dich mehr ins Gebet mit anderen führen, wird dich in unterschiedlichste Situationen zu deinem Zeugen machen und dann stellst du fest, du bist Teil geworden von einem großen Abenteuer, wo das Volk Gottes sich auf den Weg gemacht hat und bereit ist, verfügbar zu sein, sich senden zu lassen, sich gebrauchen zu lassen, für welchen Auftrag immer. So wie ein Philippus sich hat gebrauchen lassen und auf die Straße da nach Gaza gegangen ist, weil der Heilige Geist ihn geführt hat und damit wahrscheinlich der Begründer der äthiopischen Kirche geworden ist. Was könnte aus deinem Leben werden, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt? Amen.